Rekorde, das Hörspielmagazin.
Toll hört sich das an.
Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
Oh, ist das schön! Sensationell!
Hallo, herzlich willkommen, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Willkommen zu Rekorde, das Hörspielmagazin. Ich bin Jochen Schropp.
Und ich bin Annie Hoffmann. Und wir sprechen hier ja über ganz viele verschiedene Hörspiele und haben natürlich auch über viele schon gesprochen. Und die haben ja eigentlich immer fast den gleichen inhaltlichen Schwerpunkt. Also es geht um ein Problem, was gelöst werden muss oder ein Geheimnis wird gelüftet. Und das Tolle daran ist, es passiert ja eigentlich immer im Team.
Das stimmt. Also egal, ob das TKKG oder die drei Fragezeichen sind oder auch Bibi und Tina und sogar die Kinder aus Büllerbü, irgendwie gibt es immer eine Challenge und die wird gemeinsam gemeistert.
Voll. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass es immer so ein bisschen anders aufbereitet ist. Also bei den Detektivgeschichten hat man ja so eine ganz bestimmte Tonalität im Ohr. Aber komm, lass uns da einfach mal reinhören, wie das bei den Kindern von Büllerbü klingt.
Es ist so kalt.
Hoffentlich geht's mir gut.
Warte, Lasse. Wir helfen dir. Komm, nimm meine Füße, Britta. Ich leg mich hin.
Ja, dann bilden wir eine Kette und jeder hält die Füße von seinem Vordermann fest. Los!
Wir hatten alle riesige Angst und dachten, Lasse würde ertrinken. Also legten wir uns in einer langen Reihe hintereinander aufs Eis und hielten uns gegenseitig fest. Und dann zogen wir Lasse raus. Er hat beinahe geweint.
Boah, da geht's aber actionreich zu bei den Kindern aus Büllerbü. 1947 erschien der erste Buchband von der Autorin Astrid Lindgren, der letzte dann der sechs Bände 1966. Das hier ist aus einer Neuauflage, also keine Originalversion, mehr von den Kindern aus Büllerbü aus dem Jahr 88 erschienen beim Oettinger Verlag. Und dieser Ausschnitt wurde gewählt, da in den älteren Hörspielen, ich weiß nicht, ob du die damals gehört hast, Annie, immer eine Erzählerstimme alle Rollen spielte und in dieser Version unterschiedliche Stimmen zu hören sind. Und da haben wir wieder den Unterschied, ne? Hörbuch versus Hörspiel.
Nee, die habe ich nicht gehört, aber ich habe natürlich 1947 das erste Buch gelesen.
Natürlich, mein Gott, hast du dich gut gehalten. Du hast halt einfach ein Podcast-Gesicht, ne?
Ach, herrlich. Also, die Kinder von Büllerbü wohnen natürlich in Büllerbü und da gibt es drei Hofe, den Nordhof, den Mittelhof und den Südhof. Und dort wohnen sechs Kinder, Lisa und Lasse, Bosse und Britta und Inga und Ole, hast du denn die Kinder von Büllerbü gehört, gelesen?
Habe ich. Ich habe eigentlich alle Astrid Lindgren Bücher bzw. auch Hörbücher gerne gehört. Die Krachmacherstraße fand ich ganz gut. Allerdings hat mich das Lied immer so genervt. Wir haben es nicht vorliegen, Gott sei Dank. Aber ich sing's gerne mal an. Krachmacherstraße. Also keine Ahnung, ne? Lotta.
Schön.
Ja, ne, es ist wirklich, also ich finde es wirklich richtig nervig. Ich habe die Kinder von Saltkrokan oder Saltkrok, wie spricht man es aus? Saltkrokan habe ich früher mal gesagt. Saltkrokan. Das habe ich auch geliebt.
Klingt irgendwie nach Salzkrokant für mich.
Mit Bootsmann. Diesem riesen Bernardiner.
Oh, warte mal, bei Bootsmann und dem Bernardiner klingelt
irgendwas. Da gab es so ein kleines Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die hat auch immer so ein bisschen genervt, aber die war großartig.
Annie? Hieß die Annie vielleicht?
Hieß die Annie und hat immer das Carlsson vom Dachlied gesungen. Auch ein Astrid Lindgren Buch, was ich als Hörbuch sehr mochte. Ja, aber ja, ganz ehrlich, Kinder, die Kinder aus Büllerbü oder auch Michel aus Lönneberger oder sowas, ja, also wird ja immer noch teilweise im Ferienprogramm dann auch im Fernsehen gezeigt oder dann eben zu Weihnachten. Da werde ich dann schon nostalgisch und finde das toll.
Das kann ich absolut verstehen.
Gut, also auch in Büllerbü wird es ab und zu spannend, das haben wir gerade gehört. Ich habe bei diesem Hörspiel eigentlich dann auch immer diese schöne schwedische Landschaft direkt im Kopf und die heile Welt. Warum allerdings dieses gemeinsam Probleme lösen für sie, die heute bei uns zu Gast ist, als Kind am spannendsten war und vieles mehr, das fragen wir unsere heutige Gästin doch einfach mal persönlich.
Wer muss denn heute die Kassette umdrehen?
Schon als Kind begann sie ihre Sprecherin-Karriere und sie hat...
Oh, da geht okay, dann warten wir doch einfach mal, bis sie dann noch da ist, wenn die Tür schon aufgemacht wird. Obwohl wir, hallo!
Hallo, guten Tag!
Guten Tag, ich bin Maxi, freut mich sehr.
Lustig, wir wollten dich gerade anmoderieren.
Bist du aufgeregt?
Nee, gut. Ich bin gerade einfach nur 40 Minuten hierher gelaufen einfach gut aufgewärmt.
Bist du gelaufen?
Ja, von zu Hause.
Wir machen das ja auch immer gerne mal nach der Sendung. Ich habe übrigens auch gestern, habe ich noch gedacht, ob ich heute nicht einfach mal mit dem Fahrrad komme. Aber gut, heute Morgen hat es dann einfach geregnet.
Ja.
Dann war die Sache auch schon wieder durch.
Nee, Joschi und ich machen das tatsächlich fast schon traditionell, wenn wir fertig gepodcastet haben.
Ja.
Und keinen Nachfolgetermin haben.
Und keinen Nachfolgetermin, weil dann strömen ja alle in verschiedene Richtungen, hektisch. Klar. Ja, tschüss, tschüss, tschüss.
Ja.
Und dann spazifizieren wir zusammen eine halbe bis dreiviertel Stunde kommen wieder ein bisschen klar.
Das aber ich habe das auch mal, ich weiß nicht wie, da können wir doch gleich mal mit einsteigen. Wir machen jetzt mal ganz kurz die Anmoderation.
So machen wir das. Schon als Kind begann sie ihre Sprecherinnenkarriere und hat seitdem unzählige verschiedene Film- und Seriencharakteren ihre Stimme geliehen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Prinzessin Lillifee, das Kikaninchen oder auch Rihanna in Ocean's 8. Sie ist Synchronsprecherin, Schauspielerin, Podcasterin und mit Sicherheit noch ganz, ganz vieles mehr. Wir freuen uns unfassbar, dass sie heute da ist. Maxi Hecke!
Yay!
Hallo.
Sie ist auch Mensch. Sie ist einfach auch Mensch.
Ich bin Mensch geblieben.
Ja.
Ich bin vor allem Mensch geblieben. Sehr schön. Wie ist es dir?
Ganz gut, ganz gut. Also gut aufgewärmt an diesem schwülen Tag hier in Kreuzberg. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Jetzt bist du ja hierher marschiert und dementsprechend leicht erhitzt. Das liegt nicht an uns. Aber wie bringt ihr euch denn auch manchmal so ein bisschen runter? Weil ich finde das ja wirklich, ich gehe ja auch wirklich gerne spazieren. Und ich hatte, letztes Jahr hatte ich so, das hört sich so sehr, sehr alt an, aber ich hatte eine Kur. Ich habe so eine Kur gemacht.
Ja, das klingt sehr alt.
Ja, aber es war eine selbstbestimmte und auch selbstbezahlte Kur.
Das ist das Wichtigste.
Egal, ich habe es für mich gemacht. Das war ganz toll.
Das war keine Influencer-Kur.
Ich hatte zum Beispiel so verschiedene medizinische Anwendungen. Ja, also
erzähl mir mehr.
Nö, da war auch mal eine Massage dabei oder Physiotherapie oder Osteopathie oder irgendwie Bewegungslehre oder man hat die Füße in irgendein komisches Elektrolytebad gehalten oder es gab eine Kältekammer. Also ich hatte aber eine tolle Ärztin da, die mich halt auch angeguckt hat. Wirklich, die hat mich 2 Minuten angeguckt, hat mich komplett charakterisiert. Es stimmte alles. Und die sagte dann eben, du bist jemand, du solltest mindestens einmal am Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Und wenn du dann eben auch Ängste, Sorgen, Nöte oder auch Wut in dir hast, soll ich, wie hat sie das denn genannt? Hat sie das Vokalisieren genannt? Wie würdest du das als Sprecherin nennen? Also ich sollte dann quasi so beim Laufen, sollte ich so
Das kenne ich nicht. Ja, vielleicht ist das Vokalisieren.
Und sie hat gesagt, so damit kommen quasi auch diese ganzen negativen Strömungen oder diese Wut oder diese Ärger, den kann man so ganz leicht aus dem Körper leiten. Was ich eigentlich sagen wollte, und jetzt schließt sich wieder der Kreis, ich versuche mittlerweile, wenn es denn irgendwie geht, immer überall hinzulaufen, weil ich das für mich auch wirklich so als Meditation fast nehme. Ja, ich brauche dann auch nicht immer einen Podcast auf den Ohren oder immer ein Hörspiel oder sonst was. Ich lasse mich natürlich auch gerne mal ablenken. Aber ich finde es eben, jetzt kriege ich von Annie einen bösen Blick, du kannst doch hier nicht einen Podcast.
Der Blick war, oh, das ist meine Überleitung. Das war der Blick. Das war so, oh, Herr Schrott, da kommt die Überleitung.
Da habe ich eine Idee.
Ja, okay, gut. Ja. Es ist auch okay. Ich lasse mich auch gerne von euch beiden. Es war auf jeden Fall toll und man sollte mehr spazieren gehen. So.
Ja, ich gehe auch.
Annie, bitte.
Bevor wir natürlich über deine ganz tolle Arbeit sprechen, wollen wir von dir wissen, was für Hörspiele hast du als Kind früher oder vielleicht auch heute sogar gehört? Und du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen zugehört, Jochen und ich haben gerade in die Kinder von Büllerbü reingehört. Das hast du ja auch gern als Kind gehört, oder?
Ja, das habe ich super gern gehört. Also ich habe die ganzen Astrid Lindgren Sachen als Hörspiele gehört, aber natürlich auch mit den Filmen in Verbindung gebracht. Und ich habe echt viele Kassetten gehört als Kind. Also ich war wirklich ein absolutes Hörspielkind. Mir tun meine Eltern auch leid, weil ich auch immer zum Einschlafen dann immer so, Mama, umdrehen! Weil damals musste jemand kommen und das umdrehen. Und wenn ich dann so im Hochbett lag oder so, dann musste immer jemand mir die Kassette umdrehen. Und dann habe ich nicht selten halt immer weiter gehört, immer wieder von vorne. Und ich hatte auch eine Routine mit meinen Großeltern, weil die mich immer vom Kinderladen abgeholt haben und immer, also richtig verwöhnt worden von meinen Großeltern, sind wir dann zu Saturn in Köln gefahren, wo ich herkomme. Und dann durfte ich mir immer eine Kassette aussuchen.
Am Hansaring?
Tatsächlich.
Ist das ein richtig gehört?
Am Hansaring.
Ah, ja, schön, Hansaring. Ja.
Am Eilstein um die Ecke. Schön. Ja, und dann waren das eben mal Kinder vom Bullabü, irgendwelche Klassiker. Carlsson vom Dach habe ich auch geliebt mit den Liedern.
So, Annie, bitte, komm doch nochmal raus.
Carlsson, Carlsson, Achtung, hier kommt Carlsson. Carlsson, Carlsson. Genau. Oh, der so. Weltbeste Carlsson. Ich
ein
liebe
kluger,
ihn.
Ein lieber, ein blitzgescheiter Carlsson.
Genau.
Und irgendwie, finde ich, hat der mir trotzdem immer so ein bisschen Angst gemacht in den Filmen.
Der ist im Film ein bisschen creepy, so habe ich mir den auch nicht richtig vorgestellt. Es gibt ja die Theorie, und das gibt es bei vielen Astrid Lindgren-Geschichten, und das finde ich halt auch eigentlich super schön und poetisch, dass diese ganzen Figuren ausgedacht sind natürlich. Also der Junge ist einsam, allein zu Hause, und Carlsson gibt's nicht. Den trifft halt auch ganz lange ja niemand. Also irgendwann gibt es diesen Geburtstag, wo Carlsson dann nicht kommt, die Fleischbällchen auf dem Tisch sind und so. Und die Familie glaubt, es hat sich doch Lillebro nur eingebildet. Und irgendwann kommt er dann doch rein und es wird aufgelöst, dass es eben keine Fantasie ist. Aber man kann die Geschichten immer so ein bisschen so interpretieren, wenn Kinder irgendwie einsam sind oder in einer Notsituation, dass sie sich quasi so imaginäre Freunde oder wie bei Mio, mein Mio, in eine andere Welt fliehen oder so. Also eigentlich echt irgendwie so ein bisschen auch so was Melancholisches drin in den Geschichten. Das mochte ich auch immer ganz gerne.
Hattet ihr ausgedachte Freundinnen oder Freunde? Birte hatte eine. Birte hatte eine Freundin. Die hatte, also meine beste Freundin, die hatte sich jahrelang ausgedacht.
Aber hat die wie ausgedacht?
Naja,
also alles an der?
In ihrer Fantasie.
Ich versuche zu verstehen.
In ihrer Fantasie gab es diese Person, ich weiß leider nicht mehr, ich habe leider den Namen vergessen, die gab es halt, aber sie war halt nicht wirklich da. Und das habe ich tatsächlich schon von mehreren Erwachsenen gehört, dass die als Kind sich quasi so eine, und Birte war ja auch kein Einzelkind, also bei Einzelkindern könnte ich das verstehen, aber wenn du irgendwie 4 oder 5 Geschwister hast, weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, ich habe mir das schon als Kind ausgedacht. Mir geht das jetzt eher so als Erwachsene so, dass ich ganz oft nicht mehr weiß, ist das jetzt Teil meiner Fantasie als Kind gewesen oder ist das tatsächlich so passiert? Das habe ich eher so.
Ja, das ist ja sowieso eigentlich mit Gedanken oder mit Erinnerungen ganz oft so, dass man hat das Gefühl, genau so war es. Dabei ist es natürlich total objektiv.
Oder mit Träumen.
Oder Träume. Wo hast du denn als Kind gehört? Klar, auf dem Hochbett haben wir gerade gehört.
Auf dem Hochbett, auf dem Sofa, unterwegs im Auto natürlich, weil ich immer abgeholt wurde dann. Also eigentlich ganz, ganz viel und auch alleine. Also ich konnte mich immer super gut alleine beschäftigen und habe immer gemalt an meinem kleinen Schreibtisch und dabei Kassette gehört. Also das war schon damals so total mein Ding und dann kam eben später sowas, klar so, 3 Fragezeichen, TKKG, aber ich mochte auch schon immer die 3 Fragezeichen gerne. Und mir ist auch schon als Kind immer aufgefallen, das finde ich total lustig, weil ich hatte auch schon damals so eine Stimmenaffinität, wenn welche die gleichen Stimmen hatten. Also zum Beispiel Oliver Rohrbeck, Justus Jonas ist ja auch die Stimme von Lillebror gewesen und sowas. Also das habe ich schon als Kind gemerkt. Oder wenn eine Stimme gewechselt hat. Es gibt so weird 5 Folgen von Bibi Blocksberg, ganz am Anfang, da hat die eine andere Stimme.
Genau, da war das Katja Nottke.
Diese Limo verkaufen.
Die Zauberlimo. Ja,
ja, da hat sie aber eine andere Stimme.
Katja Nottke war die Tochter des Erzählers Joachim Nottke. Mhm. Und Susanna Bonasewicz hat damals eine Weltreise gemacht. Und deswegen hat Katja Nottke die gesprochen. Aber ich habe mich auch immer, also ich finde es ja auch witzig, weil das sagen ganz viele Gäste, die hier sind, aber dass das auch nie dann quasi nochmal neu oder anders produziert wurde. Irgendwie wäre es jetzt dann auch komisch wahrscheinlich.
Mhm. Ja. Gibt es eine Figur aus einem Hörspiel, mit der du als Kind gerne befreundet gewesen wärst?
Muss ich überlegen, was habe ich denn da Schlaues geantwortet in unserem tollen Fragebogen? Ich kann mich nicht mehr. Ja, genau. Ich habe mich schon sehr gerne in diese, also ich fand Detektivgeschichten einfach toll. Ich fand auch später zum Beispiel Harriet die kleine Detektivin toll und so diese Idee mit Freunden zusammen Abenteuer erleben und Rätsel lösen, spannende Fragen klären und so, das fand ich einfach super. Und mir hat das immer schon imponiert, wenn die irgendwie so schlau waren. Also deswegen fand ich wirklich eben auch so, gerade als Kind, Justus Jonas zum Beispiel ist mir nie altklug vorgekommen als Kind. Also das habe ich als Erwachsene natürlich verstanden, als Running Gag. Aber als Kind dachte ich einfach nur, oh, ist der schlau. Also da fand ich das einfach nur cool und habe da so zu denen aufgeschaut, wie toll die waren.
Wenn du jetzt über Neumann kluge Personen sprichst, wie fandst du Hani und Nani?
Oh ja, da war ich, die fand ich nicht so toll. Ich war eher Fraktion Dolly. Kenntet ihr Dolly von Enid Blyton? Das ist so Internatsgeschichten, die habe ich immer Die fand ich toll, aber da habe ich diese Bücher gelesen. Die war aber so dieselbe, sah genauso aus wie diese Hani und Nani Bücher. Und irgendwie fand ich immer Hani und Nani blöd.
Ja, nee, Dolly ist an mir vorbeigegangen. Irgendwie habe ich letztens schon mal von der gehört. Da wurde mir aber gesagt, das waren so Pferdegeschichten. Stimmt das?
Nee, das wäre... Ah.
Das war doch Wendy. Geritten? Vielleicht hat da auch irgendjemand was.
Ja. Wendy und Dolly auf.
Beides mit Y am Ende. Hm,
vielleicht das so schlecht. Du hast uns in diesem Fragebogen auch gesagt, dass du gerne Tippi und die Tiere gehört hast. Das kenne ich gar nicht.
So, und da ist jetzt nämlich die Frage, ich habe, bevor ich das da reingeschrieben habe, auch extra nochmal nachgeguckt, weil das wirklich stimmt. So, ob es das gibt. Und es kommt immer, wenn man das googelt, zuerst so ein komischer Film, Tippi und die Tiere, weil das ist so eine Doku mit einem Mädchen, die in der Tierwelt groß geworden ist. Und das hat aber nichts miteinander zu tun, also das meine ich nicht. Es gab so eine Reihe, davon habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Folgen gehabt. Tippi kann mit Tieren sprechen. Und das fand ich natürlich immer total toll. Und die war dann mit so einer Art Wanderzirkus, wo die jetzt keine krassen wilden Tiere, aber so kleinere Tiere und ich glaube Ponys und sowas hatten die dabei. Und dann konnte sie mit denen sprechen. Und das waren irgendwie ganz liebe, süße Geschichten. Und ich fand es halt immer cool, wenn dann irgendwie auch Mädchen irgendwie eine coole Gabe hatten, irgendwas Cooles konnten. Und das habe ich mir natürlich auch gern vorgestellt, irgendwie mit Tieren sprechen zu können. Das ist ja so ein Klassiker, was man sich als Kind genauso wie so unsichtbar sein muss. Das stellt man sich ja immer vor. Aber ich habe trotzdem wirklich, ich frage mich, wo diese Reihe hin ist und sag auch, ich die her hatte.
Weiß ich. Und zwar hat unsere Redaktion recherchiert. Das heißt Tippi und die Tiere und wird aber bei Spotify offiziell geführt als Tippi und der Zirkus.
Nein, das hast du genau falsch rum erklärt. Ich erkläre dir das gerne.
Ja?
Interessant, dass du mir das jetzt mit dem Wanderzirkus sagst, denn eigentlich heißt es Tippi und der Zirkus. Ja, bei Spotify wird es allerdings geführt unter dem Namen Tippi und die Tiere.
Ja. Und es gibt nur 2 Folgen.
Ja, und die 2 hatte ich. Und ich frage mich, das ist dann so manchmal in der Kindheit, das ist so ein Fall, wie ihr eben besprochen habt, wo du dir denkst, habe ich mir das eingebildet? Ja, gab es das?
Genau.
Warum hat das irgendjemand außer mir noch gehört?
War ich die Einzige? Wollen wir mal kurz reinhören, um wirklich zu bestätigen, dass es Tippi und die Tiere wirklich gibt.
Bitte bleiben Sie doch, Herr Professor Patricius Patrimonius Peregrinus. Wir brauchen Sie.
Ach, Gott
sei Dank.
Und
das wissen Sie doch ganz genau.
Miranda hat recht, Herr Professor. Was sollen die Tiere denn ohne Sie machen?
Oh, wenn jemand meinen Namen so fehlerfrei aussprechen kann.
Oh Gott.
Und die Stimme fand ich damals schon so schön von ihr. Ich weiß noch, dass ich dachte, ach, was für eine schöne Stimme sie hat.
Superschön, aber es war ja offensichtlich nicht so erfolgreich, wenn es nur 2 Folgen gab.
Haben meine Hörgewohnheiten leider nicht dazu beigetragen damals, dass die weiter produziert wurden. Nee, ich weiß auch nicht, also wahrscheinlich habe ich die irgendwann mal dann einfach bekommen bei einem unserer Ausflüge zu Saturn, kein Hansaring, habe ich die mitgenommen, dann wollte ich mehr, aber es gab nicht mehr. Aber schön, das jetzt gerade noch mal zu hören. Und ich glaube, diese Stimme, die so war, das war, glaube ich, nur ein Hörnchen, was immer was gegessen hat, auf jeden Fall.
Aber es ist ja auch super schön, oder? Also wenn ihr euch vorstellt, das ist ja auch was, was ich mir vorstellen kann, was man als Kind, als Fantasie hatte, dass man mit Tieren sprechen kann. Ich finde, man muss das noch mal neu machen. Kannst du das nicht noch mal neu machen,
wir das nicht noch mal machen?
Aber du hast ja selber auch als Kind, als junges Mädchen schon angefangen zu sprechen. Wie kam es dazu?
So ein Klassiker eigentlich. Ich habe unheimlich gern gesungen, Liederbücher, ganz viele gehabt als Kind und konnte relativ früh lesen. Und dann ist es ja bei Kindern eigentlich so, haben die Bock, muss man die jetzt 100-mal treten und sind die dann ganz still und schüchtern vorm Mikrofon oder sagen die so, nein, ich mach das gerne. Und ich war von der zweiteren Fraktion natürlich. Und dann war ich irgendwann bei so einem Kindercasting und habe dann so kleinere Sachen mal fürs Radio oder für Freunde von meinen Eltern, für den WDR, aber dann so Vorsagen, Nachsagen, sag mal das. Und dann habe ich da irgendwie für so kleinere Radiobeiträge mal was einsprechen dürfen. Und irgendwann war ich dann eben bei so einem kleinen Kindersynchroncasting in Köln. Da muss ich so 10, 11 gewesen sein. Und da habe ich dann angefangen, auch das erste Mal zu synchronisieren. Und dann kamen halt auch echt so die Sachen dann so Stück für Stück dazu. Also zum Beispiel in den Diddle-Hörspielen, das habe ich, glaube ich, gar nicht reingeschrieben, da war ich dann dabei und da war ich auch echt klein. Also ich glaube, beim ersten Diddle-Hörspiel war ich auch so 11, 12, 10, 11, 12.
Davon abgesehen, dass Diddle bei mir ein großes Trauma ausgelöst hat.
Ja. Oh Gott, ich kann das gut verstehen, aber sag mir warum. Ich bin sehr offen dafür.
Ich glaube, weil das einfach damals, also Diddle war halt einfach universell zu finden. Überall gab es Diddelmäuse. Ich meine, ich komme vom Dorf. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als entweder diesen, ich glaube, der hieß sogar Polo Harlekin oder sowas, der dann eine gelbe Tür, eine rote Motorhaube und so weiter, der hat, war gelb, grün, rot, lila oder eben so ein lilaner oder ein türkiser Opel Corsa aus den 90ern, wo dann vorne am Rückspiegel irgendwie so eine Diddelmaus rumhängt. Schlimm. Dann Diddelmaus.
Das finde ich schlimm. Ja, das ist richtig schlimm.
Diddelmaus Schulhefte, alles Diddelmaus, Diddelmaus Aufkleber, Horror. Diddelmaus Notizblöcke. Also
Blätter
wirklich.
Mit Geruch.
Ach ja. Oh,
gab's ja auch, ne?
Nach Mäusescheiße rochen die für mich.
Oh nein.
Nee, nach was rochen die? Ich weiß.
Wahrscheinlich Kirsche, Erdbeere oder so.
Ja, und was hast du da? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du bei diesen Diddle-Sachen mitsprichst. Was hast du denn da gesprochen?
Ich habe Pimboli, den kleinen, sehr beliebten Bär, damals gesprochen. Das war ein kleiner Freund von Diddle. Es musste ja immer niedliche Kinderfiguren geben. Und ich muss auch sagen, die Firma, die das in Köln gemacht haben, das sind ganz große Schätze. Es war ganz toll und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die Lieder zu singen und so. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich sag mal so, ich deute es mal kurz an. Es war sehr schwer, die Diddle-Stimme zu finden.
Mhm.
Und es ist ja nicht immer die beste Lösung, wenn, sage ich mal, der Autor oder der Macher selber spricht.
Mhm.
Ob das da passiert ist, überlasse ich jetzt mal der Recherche der Zuhörenden. Es war sehr schwierig, es gestaltete sich sehr schwierig, eine Stimme für Diddle zu finden. Nur so viel sei gesagt.
Gut, aber du warst dabei. wie gesagt, immer herzlichen Glückwunsch. Und ich möchte mich auch noch bitte bei allen Verenas, Danielas, Sabrinas, Sandras und wie all meine besten Freundinnen damals hießen, die auch so eine Diddle-Maus am Spiegel im Auto hatten, möchte ich mich natürlich entschuldigen. Das ist einfach nur mein Trauma.
Das ist alles gut,
es ist voll okay, dass ihr vielleicht auch immer noch Diddle so liebt wie ich nicht.
Es gibt diese ganzen Lieder, die wir da gesungen haben, alle natürlich auch auf YouTube und dann auch so in so Techno-Versionen und so.
Echt?
In so Euro-Dance-Versionen. Ja.
Das ist ja geil. Das suche ich
das,
jetzt.
Das stalkst du nee, jetzt,
Mann.
Irgendwann, wenn ich groß bin, ist ein großer Hit.
Irgendwann, wenn ich groß bin. Aber wie war denn das? War da schon für dich klar, das ist das, was ich später beruflich machen will?
Ich glaube, da habe ich mir nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe immer gedacht, ich will das weitermachen. Und ich wollte auch dann immer gerne, also nicht ausschließlich, aber ich wollte auch immer gerne Schauspielerin werden. Also es war lange Zeit auch so der Plan. Und ich habe ja dann auch angefangen, Schauspiel zu studieren in Köln am Theater der Keller. Ich habe das
Mit der Caro Frier?
Annette Frier?
Nee, Caro war auch im Keller.
Ah, die kenne ich gar nicht, siehst du.
Das ist die
Wissenslücke. Aber die waren ja alle vor mir, lange vor mir.
Ja, okay.
Aber ich habe da auch abgebrochen tatsächlich, weil ich dann, dann habe ich schon in der Zeit ein Casting gehabt für das Kikaninchen. Dann habe ich das Kikaninchen bekommen und das ging beides gar nicht gut parallel. Also das haben die nicht so gern gesehen, dass ich versucht habe, dann quasi so ein bisschen halb-halb zu machen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann gedacht, jetzt gucke ich erstmal, wie das so anläuft und habe mir dann so 1-2 Jahre Zeit genommen und es dann total gut irgendwie so in Synchron reingeschafft und irgendwie dann so den Rest auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann war ich irgendwann eigentlich ganz froh, weil ich vieles daran sehr schätze. Auf jeden
natürlich,
Fall.
Also ne, all deine Kolleginnen, die bisher da waren, sagen, sie dürfen eine viel größere Bandbreite spielen, also sprechen, spielen, wenn sie synchronisieren. Du bist nicht mehr so altersabhängig, du wirst nicht ständig so von außen beurteilt, also das ist schon schön, das hat schon auch einen Vorteil.
Naja, und es ist ja, also was ich daran auch so toll finde, ist, da quaken dich nicht 20 Leute in einer Situation, wo es dir vielleicht nicht so gut geht auf der Straße und sagen, ich kenne sie, ich kenne sie, sondern du hast ja dieses, das stelle ich mir super schön vor, dass Leute sagen, oh, ich kenne deine Stimme, ich kenne deine Stimme. Passiert das übrigens oft?
Bei mir selten. Manchmal im Podcast, ich habe ja auch selber mit meiner besten Freundin einen Podcast und da kommen manchmal E-Mails. Bist du die Stimme von dem und dem oder bist du die Stimme von der und der? Ah, wir haben jetzt rausgefunden, Maxi ist die Stimme vom Kikaninchen oder so.
Mhm.
Ansonsten passiert es nicht so oft. Ich habe mal, das war meine Lieblingsgeschichte, letztes Jahr das erste Mal mit Jens Wawracek von den 3 Fragezeichen zusammengearbeitet. Mhm. Wir haben einen Film aufgenommen, er hat Synchronregie geführt.
Mhm.
Der hat ja wirklich so eine markante Stimme. Und dann habe ich ihn gefragt, als ich gemerkt habe, dass wir uns dann auch gut verstanden haben, ich wollte ihn nicht damit belästigen mit der Frage, aber dann habe ich ihn gefragt, so, darf ich dich fragen, wie oft du erkannt wirst an der Stimme? Und er meinte, ja, mehrmals täglich. Er meint krass. Dauernd, er meint immer.
Das
er meint
ist
wirklich
das ist
dann immer. Aber er hat natürlich auch so eine krass wiedererkennbare Stimme. Und das Ding ist auch so ein bisschen, ne, das ist so bekannt bei, durch die Generationen, ja, dass man einfach sagen muss, okay, so geht's natürlich auch. Ich glaube aber auch nicht, dass es allen SynchronsprecherInnen, die viel machen, so geht. Ich glaube, es gibt da echt auch solche und solche, die sich sehr im Hintergrund halten und sich eben auch freuen, wenn sie gar nicht so sehr immer mit ihren Rollen assoziiert werden. Und gleichzeitig gibt es welche, die das, glaube ich, total lieben. Ich glaube, ich ordne mich in der Mitte, in der guten Mitte ein. Ich freue mich manchmal natürlich, wenn Leute sagen, dass was gut geworden ist oder irgendwas gern geschaut haben. Oder auch wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist super geworden, das Ergebnis. Aber ich mag auch neue Herausforderungen. Also ich freue mich auch, dass ich irgendwie andere Dinge nebenher machen kann. Mal ein Hörbuch hier oder ein Hörspiel da oder so. Mhm. Für mich ist das echt auch willkommene Abwechslung sozusagen.
Voll gut. Wir spielen jetzt erstmal ein Spiel, bevor wir gleich noch über den Podcast Feuer und Brot, den du gemeinsam mit Alles hast, das hast, und viele weitere Dinge sprechen. Aber
ich bin gespannt.
Bist du eine, die gerne spielt? So?
Klar, ich liebe Spiele.
Super.
Bist du eine, die gerne spielt? Spielst du gern?
Die wollen doch nur spielen.
Genau, also wir haben uns das. Du erklärst das Spiel, ich bring's mal hier zu Tisch, würde ich sagen.
Alles klar, Chef, so machen wir's. Also, wir spielen jetzt Folgename oder Banane. Vor uns liegen Zettel und wir ziehen nun reihum jeweils einen Zettel und raten dann gemeinsam, ob der dort aufgeführte Folgentitel Quatsch ist oder nicht. Also, ist der Banane oder ist der echt?
Cool.
Maxi. Yeah. So, Maxi, du darfst als erstes
ich fang
ziehen.
An. Ja. Okay. Dann nehme ich mal einen raus. Bibi Blocksberg mit Papi allein zu Haus. Ist dies ein echter Folgentitel?
Nee.
Bibi Blocksberg mit Papi allein zu Haus klingt ja furchtbar.
Na, ich glaube, also erstens, ja.
Kevin allein zu Haus, aber Kevin ist ja nicht mit allein zu Haus. Also, nee.
Ich glaube, wenn, dann würde die heißen, so wie ich mir jetzt das Kiddings-Universum so vorstelle, Bibi und Bernhard allein zu Haus.
Ja.
Das klingt toll, aber ich glaube, es gab die Folge. Und ich glaube, ich hatte
Papi
die auch.
Allein
und dann ist so eine Katastrophe und alles geht schief. Ja, ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das.
Das
ich glaube,
okay,
dass es
du,
die gibt. Aber es ist ja auch besser, wenn ich eine andere Meinung habe.
Seit ich weiß, dass du bei
Diddle
mitgesprochen hast, habe ich den Glauben sowieso verloren. Also
an mich? Ich war 11 Jahre alt.
Ich war doch 11.
Ja, und? Warst du kein selbstbestimmtes
also,
Kind?
Also habe ich Bimboli gesprochen, der war mega sweet.
Ja, es war ein ganz süßer Bär. Also nichts gegen Bimboli.
Warum wird dieser Shade über mir ausgeschüttet?
Nee, das bin auch, also für Shade bin ich eigentlich auch überhaupt nicht zuständig und auch nicht bekannt. Es tut mir leid.
Alles gut.
So.
Ich glaube, dass es diesen Folgentitel gibt, obwohl Bibi und Bernhard allein zu Hause natürlich ein viel schönerer Titel wäre. Aber ich glaube das einfach, dass es den gab. Ich glaube, ich hatte die Kassette sogar.
Oha. Wollen Sie uns auch wieder auf die falsche Fährte
Ich sag nein.
Okay, gut. Also bitte einmal aufklappen.
Ja, Folge 141 aus dem Jahr 2021. Dann hatte ich sie auf jeden Fall nicht.
Ja.
Aber ich kenne sie.
Ja, du bist halt einfach gut informiert.
War ich nicht 6 und habe Bibi Blocksberg gehört.
Entschuldigung so. An die Kollegen, die diesen Titel gefunden haben, dass ich gesagt habe, das klingt bescheuert. Der ist ganz toll.
Mit Papi allein zu
Das klingt so komisch.
Ja, weird. Passt aus. Das klingt ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, die waren doch dann auch schon 100 Mal allein zu Hause, dachte ich. Aus dem Jahr 2021 ist es eine Folge wert, dass sie allein mit dem Vater zu Hause ist.
Du, es wiederholt
traurig,
sich ja auch immer alles nochmal, ne? Das sieht man in der Mode. Ich habe auch Angst, dass Diddle irgendwann nochmal.
Das ist, wir sind kurz davor.
Wir sind bestimmt
Hello
kurz
Kitty
davor,
ist
oder?
Schon da. Also, ich meine.
War Hello Kitty jemals weg? Aber ja, okay, ich bin mir sicher, die Diddle-Maus
oh
kommt
Gott,
zurück.
Oh mein Gott, ihr habt recht, Diddle-Maus wird zurückkommen.
Ja, Eurodance und so, das ist ja auch, also es ist ja alles wieder.
Die Rückkehr der Diddle-Maus.
Na gut, ich meine, ich habe das Revival von Blümchen überlebt, ich werde auch die Diddle-Maus schaffen. So. Boomerang ist eines meiner Lieblingslieder bis heute.
Ja, Boomerang.
Das ist interessant.
Das finde ich sehr gespannt.
Die Biene Maya, die Fahrt in der Saftflasche. Ist das ein echter Folgentitel? Die Fahrt in der Saftflasche. Also ich meine, Bienchen sind ja angelockt von süßen Getränken.
Saftflaschen?
Ja.
Ich sag ja, klar.
Ich sag nein. Zu offensichtlich.
Okay, das heißt, ich muss jetzt Stellung beziehen.
Zünglein an der Waage.
Die Fahrt in der Saftflasche. Fahrt, ich finde Fahrt einfach so.
Wenn die so runterrutschen, den Berg sehe ich vor mir, weißt du? Dass die Flasche auf Reisen geht.
Ah, wie so ein wahnsinniger Outdoor-Saftpark.
Wie bei Pippi Langstrumpf, wo die in den Fässern den
ja.
Wasser
Oh, das war eine
Oh, das war abenteuerlich.
Okay, dann sage ich auch ja. Du sagst nein, wir sagen ja. Nein ist richtig, liebe Annie.
Und wie hieß es?
Die Folge heißt, oh Mann, jetzt wollen sie uns aber veräppeln. Biene Maya, also die Biene Maya, die Fahrt in der Limonadenflasche.
Ja. Das ist natürlich puh. Ja. Also es geht jetzt nur darum, ob die Worte richtig sind.
Deswegen habe ich ja eben, ja, deswegen dachte ich ja auch Bernhard, aber gut. Annie, bitteschön.
Okay, wow, unsere Redaktion will uns stänkern.
Foppen. Die wollen uns foppen.
Die wollen uns richtig dolle foppen. Bibi Blocksberg, die Prinzessin von Thunderstorm. Ist dies ein echter Folgentitel? Bibi Blocksberg, die Prinzessin von...
Ist langweilig, wenn ich jetzt schon wieder sage, ich weiß es.
Doch, ich hätte jetzt aber auch gesagt, ich weiß es. Ich glaube, die Folge gibt es wirklich auch. Und ich habe die auch gehört.
Ich glaube auch.
Dann sage ich das jetzt Punkt. Auch.
Ja, bitte. Oder willst du einmal widersprechen und denken jetzt...
Team Anti?
Thunderstorm oder Thunderstorm.
ja,
kann doch
oder
keiner
die hießen auch anders. Oder, ja. Aber ich glaube, das ist...
Ja, dann heißt das so.
Okay.
Stimmt. Folge 98 aus dem Jahr 2010.
Aber 2010 habe ich oder? Die doch nicht gehört. Wieso kommt mir das denn dann so bekannt vor?
Ich weiß nicht, ich habe dann schon so Zeiten, da bin ich mal krank.
Hörst du dir den
oder
an?
Dann, ja, ich bin ja kein großer Badefan, aber manchmal lege ich mich dann auch in die Badewanne und höre mir dann sowas an.
Bibi Blocksberg?
Ungefähr einmal im Jahr. Ja, wenn dann Bibi Blocksberg, immer Bibi Blocksberg. Einmal im Jahr oder so. Okay.
Ja, interessant.
Und die Folge würde dann heißen Jochen Schropp und Bibi in der Wanne, oder?
Nee, diese Folge möchte keiner hören.
Ich mache noch eins,
ja,
oder
bitte,
was?
Wir machen jetzt alle noch eins.
Die drei Fragezeichen und das Hexenhandy.
Das weißt
und
du doch.
Und ich weiß die Antwort natürlich.
Also, ja, bitte.
Ja,
ich bin,
die Folge
ich bin
gibt's.
Total geflasht, was du alles weißt.
Die Folge gibt es.
Ja.
Da sind wirklich, die ist auch gruselig, die ist auch super weird. Manchmal gibt es ja so ganz seltsame ausgedachte Fälle und das ist so ein, der ist einfach geil, der Fall. Weil diese Jugendliche kriegen so creepy Handys, wo so eine Hexe mit so einer gruseligen Stimme mit denen spricht und die irgendwie in den Wald lockt oder so. Sehr gruselig für drei Fragezeichen. Und die habe ich so vor 2 Jahren oder 3 Jahren gehört. Also das ist meine Argumentation. Wenn die jetzt nicht heißt, nee, die heißt das Hexenhandy. Es bleibt ja auch, also Zauberinnen-Handy oder so würde ja keinen Sinn machen.
Dann öffne doch gerne mal.
Ihr braucht gar nichts mehr.
Nee. Mir ist das so gruselig immer.
Sehr
ich
gruselig.
Würde das nie hören.
Ja, so heißt eine Folge der drei Fragezeichen aus dem Jahr 2020. Das heißt, die ist wirklich auch
und cool. Du hast gesagt, die hast du vor 2 Jahren gehört.
So sehr.
Wuhu.
Aber das kann eigentlich nicht sein. Da war es doch schon Corona, da habe ich nicht drei Fragezeichen gehört. Aber egal, okay, ich glaube das jetzt einfach mal. Ich dachte viel früher.
Und hast du eine beruhigende Hörspiele und Podcasts,
ja.
Die dich so ein bisschen ausgeglichen haben?
Nur so White Noise, ja. Stundenlang White Noise.
Also Leute, das finde ich einen richtig geilen Titel. Ich glaube nicht, dass es den gibt, aber ich liebe ihn doch sehr. Ich liebe ihn wirklich sehr. Benjamin Blümchen, das Carbonara Festival. Also ich meine, aber ist das nicht geil, das Carbonara Festival?
Warum gibt es kein Carbonara Festival in Berlin?
Gute Frage.
Weil das leider immer mit Sahne gemacht werden würde in Berlin. Das wäre eine Katastrophe. Oder nee, es kommt drauf an, wo das Carbonara Festival ist.
Wieso, wenn Kiddings das macht? Das große Benjamin Blümchen Carbonara Festival.
Da wäre Sahne dabei, glaube ich.
Stimmt. Strecken. Strecken.
Nein, aber die würden es halt so, wie wir es kennen.
Oh, aber, gibt's also, nicht. Nee, gibt es nicht. Aber es gibt die Folge Benjamin Blümchen, das Spaghetti-Eis-Fest. Das ist Folge 106 aus dem Jahr 2007.
Das ist süß.
Das ist auch schön.
Spaghetti-Eis ist auch eh viel toller als Carbonara.
Mein
ich.
Lieblingseis.
Spaghetti-Eis, meins auch. Ich hab's als Kind mochte ich das nicht so, aber jetzt finde ich es
immer
richtig
gut.
Okay,
wo ist euer Lieblings-Spaghetti-Eis-Spot in Berlin?
Lecco Mio in der Gräfestraße.
Ja, can relate.
Ich habe schon ewig kein Spaghetti-Eis mehr gegessen. Ich bin jetzt Hokey-Pokey. Und wenn ihr nicht aus Berlin kommt, dann schreibt uns doch jetzt gerne in die Kiddings-Kommentare, wo eure Lieblingseisdiele in eurer Heimatstadt ist, damit wir die meistmöglichen Zuhörenden auch dahin schicken können, wo es das beste Spaghetti-Eis gibt.
Und dann machen wir ein weltweites, nicht deutschlandweites, ein weltweites Benjamin Blümchen Spaghetti-Eis.
If you're listening to this and you can tell us in your hometown what's Aber ist es eigentlich, ist Spaghetti-Eis, ist das so eine...
Eigentlich Deutsch, der Erfinder.
Ist das so? Nee, oder? Wüsste gar nicht, okay. Spaghetti Ice Cream.
Ich wusste auch nicht, dass Benjamin da so ein Fable hat. Zuckerstückchen.
Ja, Zuckerstückchen.
Wo kam das her?
Ich weiß auch nicht. Ich meine, Köln und Frankfurt sind ja auch nicht so.
Ich kann halt keinen Dialekt. Nee? Kein Kölsch ein bisschen, aber das ist wirklich was ich nicht mache.
Da
ich mache auch keine
noch mal
Akzente.
Drauf zurück.
Ich, also wenn ihr mich einen Akzent machen lassen wollt, mache ich nicht.
Ah,
schon jetzt.
Aber da können wir dir gerade nochmal, ich möchte ihr gerne mal einen Kollegen vorspielen.
Achso, ich dachte, wo ich einen Akzent, ich habe das schon mal gemacht in meinem Leben, aber ich habe da meine Haltung zu geändert. Ich distanziere mich davon, was ich früher als Kind gemacht habe.
Guck mal, würdest du sagen, also du bist ja wahrscheinlich des Bayerischen auch nicht mächtig, aber vielleicht kannst du ja trotzdem sagen, ob das ein guter bayerischer Dialekt ist oder nicht.
Ja, ich spiel mal vor.
Dambel war super und ich mag mein Heimat mit deren Berg, aber das hier ist das Beste, du haben.
Ich würde sagen, es ist schlecht, oder?
Das so weiß ich. Kollegen-Shaming.
Genau, ich weiß also wirklich zu 0%, wer das ist. Und ich sage hiermit, dass ich so schlecht darin bin, selber Dialekte nachzumachen, dass mein Freund regelmäßig, wenn ich irgendeinen Dialekt versuche, zu Hause in meinen vier Wänden nachzumachen, er sagt, hör bitte einfach auf, lass es bitte einfach, es ist schrecklich.
Ja.
Also deswegen darf ich es auch sagen, weil ich shame, ich finde einfach nur, ich mache es nicht, weil ich finde, man soll nichts machen, was man nicht gut kann. Weil man kann ja damit dann nicht nur verlieren. Und deswegen mache ich keine Dialekte und Akzente.
Aber es ist natürlich auch hart, das selber zu hören. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die denkt, sie ist die größte Köchin.
Oh.
Und ja, und ich lasse sie in dem Glauben. Aber wenn ich es vermeiden kann, bei ihr zu essen, dann...
Das möchtest du jetzt sagen, wie sie heißt?
Ja, ganz liebe Grüße. Na, wer war denn das
Ach
jetzt?
So, ich
was
wollte,
Gutes?
Nee, ich habe das. Nein, das war ihr nicht. Ich habe das jetzt extra. Ich habe es jetzt extra.
Nee,
ich wollte es
extra
nicht verschweigen.
Nee, sag's nicht.
Doch, wir haben es ja schon mal in einer anderen Folge. Auch das ist Bürger Lars Dietrich. Und
Ach
ich meine, der ist halt einfach ein Ossi. Ja?
Ich glaube, der kann das vertragen, wenn
ja,
ich das sage.
Ja, der kann es auch vertragen. Und da muss ich aber auch sagen, es liegt ja auch immer im Ohr der Betrachterin oder des Betrachters, denn ich habe jetzt sehr viel schon mit Dialekt gespielt. Ich war mal bei der Prenzl-Schwäbin, da habe ich Schwäbisch gesprochen, obwohl ich Hesse bin. Dann habe ich bei Oskar Röhler in Orff von Terrible Bayerisch gesprochen. Und ich mache das dann halt immer so, dass ich mir halt von verschiedenen Bayern das Bayerisch vorsprechen lasse. Jetzt ist aber auch jeder Dialekt so ein bisschen anders eingefärbt,
klar.
Ganz besonders bei Schwäbisch. Ob du jetzt irgendwie aus der Stuttgarter Ecke kommst oder dann eben nochmal 100 Kilometer weiter. Und manche finden das dann immer ganz großartig und andere finden es halt scheiße.
Ja.
Aber so ist es halt.
Ich finde auch, dass also bei innerdeutschen Dialekten ist das ja auch nochmal was anderes. Ne? Ich finde einfach nur, ich habe zum Beispiel echt schon Castings abgesagt und da stehe ich auch total zu, wenn Leute sagen, kannst du einen italienischen Akzent machen oder kannst du einen australischen, englischen oder so. Ich finde das wirklich, also ich mache es einfach nicht. Ne? Ich habe es früher mal gemacht, als ich vielleicht noch nicht so erfahren war und auch nicht das Gefühl hatte, ich kann dann Nein sagen oder ich fühle mich damit unwohl, aber ich möchte es nicht. Ich finde es immer besser, zumindest wenn man dann jemanden hat, der Native Speaker ist, der einem das wirklich vorspricht oder im besten Fall natürlich das dann auch selber machen kann und man dann nicht sozusagen was nachäfft.
Aber empfindest du das schon als Appropriation auch irgendwie oder?
Kommt wirklich total auf den
Fall
an.
Also als Aneignung? Nö.
Kommt echt, kann ich glaube ich, muss man echt von Fall zu Fall entscheiden. Ne? Also ich habe auch schon Rollen gehabt, wo ich sätzeweise, keine Ahnung, Hebräisch sprechen musste oder so und dann hatte ich jemanden da, der mir das dann vorgesprochen hat und dann habe ich das nachgesprochen. Ich glaube, das ist nicht so das Problem. Ich glaube, aber es ist natürlich, keine Ahnung, es kommt wirklich ein bisschen drauf an. Ich fände es schön, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, die einen bestimmten Akzent haben in einem Hörspiel, wenn man dann Kinder findet, die auch selber den Akzent haben, weil das ja auch schön ist, die dann vielleicht zu fördern, ne, und sozusagen irgendwie Leute ranzuholen, die sonst vielleicht nicht in die Branche reinkommen würden.
Ja.
So eine gute Chance, irgendwie so.
Es ist ja auch mittlerweile so, dass da vermehrt drauf geachtet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob eine queere Rolle immer von einem queeren Schauspieler gespielt werden muss, denn dann kann ich als queerer Mensch ja vielleicht auch keine nicht-queere Rolle mehr spielen.
Nee.
Ich war allerdings jetzt auch überrascht, weil das ja wirklich auch so ist, dass jetzt eben viele Stimmen gerade im Synchron dann eben auch mit der Ethnie besetzt werden sollen. Und jetzt habe ich mir gerade Red angeguckt, das ist ein Disney-Film, Rot.
Mhm.
Und es ist eine chinesische Familie und Sandra Oh spricht die Mutter und die ist ja Koreanerin.
Mhm.
Und da wusste ich dann auch, ist das jetzt, ist das jetzt okay, ist das dann nicht okay, kann man viel diskutieren. Es sind ja wahrscheinlich auch Themen, die du mit Alice Hasters in eurem Podcast Feuer und Brot besprichst, unter anderem.
Ja, wir haben auch schon eine Folge zum Thema Synchronstimmen, wer soll wen synchronisieren, aufgenommen und sind zu dem Schluss gekommen, das ist da auch nicht wie so oft nicht einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen gibt. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Schauspielbranche in den USA zum Beispiel ja ganz anders aussieht als die Schauspielbranche in Deutschland. Das heißt, es ist ja auch utopisch zu sagen, wir können demografisch genau die Schauspielbranche abbilden hier. Dann ist es aber ja auch immer, also die zwei wichtigsten Punkte, ich werde das nicht alles hier, was ich dazu denke, irgendwie in der Zeit, die wir haben, erläutern können, aber ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte sind so ein bisschen Representation mit zu berücksichtigen und gleichzeitig eben zu gucken, wo kann es dann doch irgendwie vielleicht auch der Qualität schaden oder so. Ne? Also ich denke immer, wie du gesagt hast, das Beispiel mit dem Queersein finde ich schon mal ein gutes Beispiel, weil wozu führt das? Das würde dazu führen, dass quasi ja auch SynchronschauspielerInnen oder SchauspielerInnen sozusagen in der Kartei vermerkt werden, damit, was sie für eine Sexualität haben. Es ist ja weird. Und Leute würden dann vielleicht auch sagen, ich will nicht nur dahin gehen, eingeladen werden, weil ich Asiatin bin. Und dann treffen sich 5 Asiatinnen aus verschiedenen Bereichen und denken so, das ist irgendwie Schwachsinn. Gleichzeitig einen Satz noch, finde ich es natürlich so, wenn du eine Serie hast und das sind dann 5 queere Personen, Transpersonen und so weiter, ist es eben auch schön, wenn es natürlich auch in Deutschland eine Repräsentation gibt und genauso Leute, die aus der Szene, aus der Community sind, da ihren Platz finden.
Und ich finde aber auch, dass es nicht unbedingt nur damit zu tun hat, das finde ich nämlich, genau darauf wollte ich hinaus, dass es nicht nur damit zu tun hat, dass das dann eben keine queeren Schauspieler sind und es sind queere Rollen, sondern das queere Leben mag vielleicht auch etwas anders sein als das heterosexuelle Leben. Deshalb bringt jemand, der selber queer ist, dann natürlich viel mehr mit.
Ja.
Und dann geht es ja noch weiter. Also das war ja zum Beispiel die Sache bei All You Need, wo alle 4 Hauptdarsteller eben nicht queer sind, aber queere Personen spielen.
Ah, krass.
Das ist die erste queere ARD-Serie, die quasi natürlich auch medial einen Wahnsinnsaufschlag hat. Da gibt es ganz, ganz viele Interviews dazu. Und wenn du dann keine queeren Menschen hast, bis auf den Regisseur, der die queeren Fragen beantworten kann, finde ich das halt einfach ein bisschen schade. Darum geht's.
Da bin ich total deiner Meinung.
Auch.
Und, total.
Aber ich finde das fast eine Katastrophe, ehrlich
absolut.
Gesagt.
Ja, da wurde viel drüber, diskutiert. Ja. Und ich habe mir dann da eben auch einen Talk angehört. Und da sagten eben Produzentin und eben auch Regisseur, dass das Problem war, dass es eben vor Act Out war. Und die haben damals auch gesagt, die haben zur Casterin gesagt, du, wir können doch hier einfach mal bei verschiedenen Agenturen anfragen und fragen, wer von euren Schauspielenden ist denn queer?
Mhm.
Und dann sagte die Casterin, das geht auf keinen Fall.
Ja,
also das können wir
nicht,
einfach nicht bringen. Das geht nicht. Jetzt hat sich da, glaube ich, einiges geändert. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich eine heterosexuelle Rolle angeboten bekomme, springe ich in die Luft und denke, aber das kriege ich ja dann bestimmt nicht, weil wenn sie sich zwischen einem Homo und einem Hetero entscheiden müssen für eine heterosexuelle Rolle. Es ist ja mittlerweile, findet ja ein Umdenken statt, das finde ich ja auch richtig.
Total.
Aber gerade im Synchron, glaube ich, wenn du dann
es nimmt halt, wir haben halt wirklich verschiedene Probleme. Ne? Auch die paar schwarzen SynchronsprecherInnen, die ich kenne, sprechen dann alle schwarzen Rollen, die denken dann aber auch manchmal, ich würde auch gerne mal weiße Rollen sprechen. Ne? Also das ist dann auch so, also wenn ich jetzt ganz persönlich denen erzähle, dann ist das so. Dann sagen die, ich würde auch gerne mal nicht nach Hautfarbe besetzt werden. Gleichzeitig ist es natürlich klar, dass in einer total schwarzen Serie oder in einem total schwarzen Film, der einfach viele kulturelle Ebenen und Aspekte mitbringt und auch eine Form von ganz wichtiger Repräsentation abbildet, dass das kann ja nicht ein komplett weißes Team bearbeiten, sowohl vorm Mikrofon als auch in der DialogautorInnen-Schiene, in der Regie, in der Beratung. Es bräuchte immer sowas wie Sensitivity Reading, jemand, der das nochmal gegencheckt und so. Also da sind wir als Branche auch wirklich gerade gefragt, uns weiterzuentwickeln, weil eben auch so eine Gefahr des Unsichtbarmachens und des Erasure, gerade zum Beispiel auch bei Transpersonen oder so passiert das ja sehr oft, dann passiert oder bei nicht-binären Personen, ne, wo dann irgendjemand einfach so besetzt und denkt, ja, ich sehe ja, welche Stimme passen würde. Das heißt, da sind wirklich viele Sachen, wo die Branche gerade gefragt ist, zu wachsen. Und ich sag auch, da geht echt immer noch viel schief. Aber es tut sich auf jeden Fall auch viel. Aber also,
wie ist es denn bei Serien, die dann zum Beispiel, mittlerweile gibt es ja viele Streamingdienste, die eben auch, ich sage jetzt mal, mexikanische Serien oder französische Serien.
Nächste Frage.
Genau, aber manchmal sprechen die dann wird das alles mit Dialekt übersetzt, wo ich mir dann denke so, warum sprechen die jetzt nicht einfach normal? Warum musst du jetzt denen einen spanischen Dialekt geben? Also das finde ich schon teilweise so. Also ich weiß nicht, die ganze Serien dann vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine.
So einzelne Charaktere, ne?
Ja.
Ja, das ist echt, also ich habe mich da auch schon oft quergestellt, ne? Also ich bin auch echt kein Fan deswegen von Dialekten nachstellen, wo sie nicht im Original gegeben sind, von Übertreibungen, von Sprachfehlern. Wir geben ja eine Rolle auch nicht mehr so wie einfach wie früher in den 80ern irgendwie ein Lispler, wenn sie den nicht hat. Klar, da kommen manchmal vielleicht lustige Sachen zustande, aber es ist eben immer so eine Gefahr, dass man irgendwie nicht sensibel genug ist oder einfach was übersieht, was man auf den ersten Blick vielleicht als weiße Hetero-Personen, Cis-Personen nicht so checkt. Und das ist ja auch gar nicht immer so schlimm, aber da kann man sich ja Hilfe holen. So Input von Leuten, die es eben
aber
besser wissen.
Da muss ich auch sagen, Annika Decker hat den Film Liebesdings gemacht, der jetzt im Juli rauskommt, die sich sehr vielen dieser Themen annimmt. Und die habe ich eben damals gefragt, gibt es denn eine Art Person, die das alles nochmal gegenliest und die dich da so ein bisschen unterstützt? Und sie sagte, das war eben nicht der Fall. Also sie hat sich das dann eben aus ihrem Ensemble geholt, weil sie eben sehr viele queere Menschen
die dabei hatte.
Genau, und dementsprechend hat sie uns dann eben gefragt, wie wir eine Szene gestalten würden und so weiter und so fort. Ja, so hangelt man sich da entlang. Und das Schlimme ist natürlich, dass heutzutage Cancel Culture so groß geschrieben wird, dass wenn man sich einmal einen Fehler erlaubt, der ein bisschen mit den falschen Leuten resoniert, dann hat man natürlich auch gleich die Kacke am Dampfen, oder?
Ich finde immer, Cancel Culture ist auch nicht so groß, wie immer alle tun, weil wer wurde wirklich gecancelt? Zeigt mir eine Person, die wirklich, also die meisten Leute, die ich kenne, die gecancelt wurden, in Anführungsstrichen, werden auf Titelseiten gecancelt und kriegen danach ein Stern-TV-Interview und eine Titelseite und eine eigene Sendung und dann noch einen Buchvertrag. Also ich finde immer, wenn man so selber gerade vor dem Mikrofon sitzt, also fallen mir gerade einige ein, aber wenn man gerade selber vor dem Mikrofon sitzt und sich über Cancel Culture beschwert, dann denke ich mir immer so ein bisschen so, ja, es ist wirklich so, also man kann halt nicht mehr sich alles erlauben.
Das, was total richtig ist.
Ohne dass Kritik kommt. Und natürlich soll niemand Morddrohungen oder Gewaltandrohungen bekommen und was weiß ich. Da bin ich natürlich kein Fan von, aber ich glaube, es führt auch zu weit, um jetzt diese ganzen Layers da zu entblättern. Ich glaube auch, wir müssen irgendwie eine Fehlerkultur finden, auch eine bessere Art, uns zu entschuldigen, wenn solche Dinge passieren. Mhm. Ne? Weil oft ist es ja immer diese klassische Non-Pology, so tut mir leid, dass ihr euch verletzt gefühlt habt. So, ne?
Ja.
Und nicht,
aber ich
tut mir
nicht
leid,
so
wir haben Scheiße gebaut.
Ich habe nämlich auch einen schwulen Freund. Insofern,
ja, genau. Und man kann ja wirklich einfach sagen, wir wussten das nicht. Wir haben da Dinge übersehen. Wir sind da noch nicht auf dem Stand gewesen, auf dem wir eigentlich gerne sein würden. Und wir entschuldigen uns und wir machen es nächstes Mal besser. Und dann auch wirklich gucken, wie kann ich in Zukunft sowas vermeiden? Eben mit sowas wie Sensitivity Reading oder auch, keine Ahnung, gibt ja jetzt das neue Ding, Intimacy Coaches oder so. Das sind ja alles so Entwicklungen, wo man früher sagen muss, hey, so hat man es halt früher gemacht. Man hat dabei Leute oft verletzt oder hat halt irgendwie sind Dinge passiert, die nicht cool sind. Und jetzt möchte man es irgendwie besser machen.
Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Jetzt hören wir mal ins Kikaninchen, oder?
Oh.
Ja.
Also, ich finde deine Stimme toll.
Oh, super, du hast den bösen Wolf verjagt.
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe.
Dippe, dippe, dapp.
Dippe, dippe, dapp.
Dippe, dippe, dapp.
Das sag ich immer, ja.
Voll schön.
Das war das Kikaninchen vom Kindersender Kika. Und wir haben gerade in die Folge das mutige Entchen reingehört. Deine Stimme klingt da ja schon anders, als sie normal klingt. Was musst du mit deiner Stimme tun, um so zu klingen?
Also ich quetsche sehr doll meinen Kehlkopf zusammen und mache dann so. Dippe, dippe, dopp. Kikaninchen bin ich. Aber ich kann das schon noch gut. Ich glaube, in der Folge, die wir jetzt gehört haben, war ich vielleicht auch ein bisschen erkältet. Also ich habe das Kikaninchen so lange aufgenommen und so viel in den ersten Jahren, dass ich definitiv auch mal zwischendurch einen Schnupfen hatte oder mal erkältet war oder so, weil das einfach immer also wir hatten in jedem Monat 2-3 Termine. Ne, so, und das war dann einfach echt viel. Plus, ich hatte auch schon mal eine Stimmband-OP Anfang 20 und hatte ein Stimmband-Ödem. So eine mini kleine Zyste, wo mir dann auch Angst und Bange war und ich dachte, das wird nie wieder gut, aber mit einem ganz tollen Stimmtherapeuten und einem super Arzt war das überhaupt gar kein Problem.
Und das heißt, wie hörte sich deine Stimme nach der OP an?
Die war nach der, da habe ich auch Kikaninchen gesprochen, nach 2 Wochen, die war da so ein bisschen luftig. Die war so ein bisschen so, da hatte ich auch nicht so viel Druck drauf, da war ich ein bisschen, habe ich so gesprochen. Und das ist ganz das lustig.
Das Kikaninchen ja eigentlich ganz gut.
Wenn ich die Folgen höre, dann weiß ich genau, ah, das war da. Mhm. Und das ist auch nicht so schlimm, glaube ich, weil das einfach so ein bisschen, die Rolle lebt halt so ein bisschen mit dir mit. Und beim Kikaninchen gibt es ja kein Original, da bin ich ja sozusagen das Original. Und deswegen liegt mir die Figur auch ganz besonders am Herzen, weil ich die sozusagen so krass mit den anderen Leuten, die damals die Ideen entwickelt haben und auch mit Udo Schöbel, der die Musik gemacht hat und so, weil wir das alle zusammen so entwickelt haben. Und deswegen ist es echt so ein richtiges Herzensprojekt.
Voll
und jetzt ist es ein bisschen, geht es ein bisschen mehr auf die Stimme, weil, sagen wir mal so, ich werde auch nicht jünger. Aber es ist, geht immer noch gut. Also,
ja. Aber wir müssen da nicht so den Hans-Klarin-Effekt befürchten, der sich ja mit dem Pumuckl die Stimme ruiniert
hat.
Oh
ja. Nee, muss man bei mir sowieso überhaupt nicht, weil ich halt etliche Jahre Logopädie gemacht habe und etliche Jahre Stimmtherapie und deswegen einfach ganz genau weiß, wie ich mit meiner Stimme umgehen muss. Ich habe ja so eine leichte Heiserkeit auf der Stimme und so eine leichte Luftigkeit und das ist aber nicht ungesund bei mir, sondern es ist einfach dieser Stimmklang, diese Stimmfarbe. Ich kann das auch so ein bisschen, also ich kann versuchen, ein bisschen klarer zu klingen oder ein bisschen tiefer oder an manchen Tagen, wenn ich wenig geschlafen habe oder mal ein Cremant getrunken habe am Abend vorher, dann klingt das vielleicht ein bisschen luftiger als sonst, aber eigentlich habe ich das ziemlich gut im Griff und kann das sehr gut so einsetzen als einfach eine Qualität, die Stimme hat. Wäre ja langweilig, wenn alle gleich klingen würden.
Musst du dich noch aufwärmen oder kannst du einfach mit deinen Stimmtechniken dann eben so durch den Tag kommen, ohne dass du jetzt große Stimmübungen machen musst vorher?
Ich mache keine großen Stimmübungen, ich mache so ein bisschen. Also meistens fahre ich ja mit dem Auto und dann singe ich einfach so ein bisschen mit und spreche so ein paar Sätze, aber ich mache da echt keine große Action. Ich würde es aber wirklich empfehlen, weil so ein Kaltstart liegt halt nicht jedem. Ne, ja. Also so gar keinen Satz vorher sagen ist vielleicht echt nicht so schlau, weil man dann einfach auch noch so ein bisschen Schleim auf der Stimme hat. Und, ja.
Wie ist denn die Arbeit oder ist die Arbeit an Projekten wie Avengers, Ocean's 8, bei so großen Hollywood-Produktionen, Suicide Squad, das sind ja alles Sachen, die du gemacht hast, gesprochen hast, bei Suicide Squad, hast du von Cara Delevingne oder hast du ihr die Stimme geliehen? Sind das andere Produktionen, als wenn du jetzt das Kikaninchen aufzeichnest?
Ja, das sind schon andere Produktionen. Ich muss sagen, also in den ganz großen Blockbuster-Kinoproduktionen, wo ich dabei war, auch Fluch der Karibik oder so, oder Creed oder so, das sind einfach, ich liebe das. Ich mache das so gerne, weil da natürlich viel mehr Zeit da ist als im normalen Alltag und viel mehr, noch mehr am Detail gebastelt wird und wirklich jeder Atmer zum Teil, also manchmal sitzt er auch beim dritten Mal, aber manchmal wird er auch 20 Mal gemacht, ne? Und da kommt es ganz doll auf den Ton an, wie der eingefangen wird. Zum Beispiel haben wir bei so großen zum Beispiel Disney-Produktion oder so, manchmal eine andere Mikrofonierung oder wir haben kein Pult mit dem Text vor uns, weil man das anders hören würde. Wir haben dann irgendwie einen Monitor, wo wir ablesen oder so. Also es gibt dann so verschiedene technische Besonderheiten.
Interessant.
Und ich liebe halt diese Detailfrickelei. Ne? Das ist natürlich viel anstrengender als, sage ich mal, wenn das alles so ein bisschen mehr flutscht.
Ja.
So, bei manchen Serien, wenn man die Rollen sehr gut kennt und das sehr lange läuft, dann hat man einfach auch das gut drin und dann geht das auch alles irgendwie echt in einem guten Flow. Und bei so großen Kinoproduktionen wird halt richtig gefrickelt. Richtig, richtig, richtig gefrickelt. Und ich finde das cool. Also ich liebe auch dieses Level an Konzentration. Und nur um noch die Frage komplett zu beantworten mit dem Kikaninchen, ist es halt auch was ganz anderes, weil ich oft beim Kikaninchen gar nicht synchronisiere, sondern manchmal auch vor der fertigen Animation zum Beispiel da war am Anfang. Also das kommt dann so ein bisschen drauf an. Und manchmal gibt es dann eben ein Layout schon, wo ich dann drauf spreche und so. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten, das aufzunehmen.
Und aktuell gibt es dich auch im Hörbuch Die Sammlerin der verlorenen Wörter von Pip Williams. Worum geht's da?
Ah, das fand ich toll. Das ist so eine Geschichte letztendlich über die ersten Oxford-Wörterbücher, wie die damals wirklich auch geschrieben wurden, geschaffen wurden sozusagen. Also spielt in Oxford eine Gruppe von Sprachwissenschaftlern, also nur Männer, das ist auch wichtig, die sitzen da in so einem schlauen Raum und kriegen Zuschriften von überall her und sammeln alles und Definitionen und da darf nichts doppelt sein und es muss irgendwie alles ganz toll sein. Und dann gibt es eben die Hauptfigur Esme, die mit ihrem Vater immer in diesem Skriptorium, heißt das, sitzt als Kind und die runtergefallenen Zettel manchmal aufhebt und sammelt für sich. Und irgendwann fällt ihr eben während dem Älterwerden auf, dass viele Wörter für unwichtig erklärt werden, weil sie den Männern nicht als wichtig genug erscheinen, weil sie, sage ich mal, vielleicht außerhalb von deren Lebenswelt liegen. Das betrifft ganz viel zum Beispiel Schwangerschaft oder Frauengesundheit oder so. Und da werden dann irgendwie falsche Wörter erfasst, findet Esme. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Also sie fängt dann an, die Worte zu sammeln, die die Lebenswelten anderer vergessener Personen ausdrücken. Und das fand ich unheimlich schön. War eine Riesenherausforderung, weil halt es geht um Worte und es ist wahnsinnig viel Englisch. Und bitte hatet mich nicht, wenn ich was falsch ausgesprochen habe, weil ich habe mich wirklich bemüht, aber es war auch ein dicker Wälzer und sowas kann halt immer mal passieren, dass man sich vertut. Aber es ist wirklich schön geworden.
Und da sitzt aber dann niemand, der quasi sich so gut auskennt, dass er oder sie dir sagen kann,
Doch. Wir haben schon immer eine Regie dabei und wir haben auch immer einen Tonmeister dabei und ich bitte auch immer um eine Vorbereitung oder eine Tonmeisterin natürlich und ich bitte immer um eine Vorbereitung und eine Ausspracheliste, aber das schützt leider nicht davor, dass mal was durchrutscht.
Ich habe mich mal mit meiner Englischlehrerin total angelegt. Ich kam aus Amerika wieder, war dann sowieso so ein kleiner Besserwisser, der alles, also wirklich okay, so.
Ja.
Und dann aber sie immer so, Sesame Street. Und wenn ihr dann die Sesame Street, if you watch Sesame Street. Und ich so, do you mean Sesame Street? So. Ich meine, ja, wenn es dir deine Englischlehrerin schon falsch vorsagt.
Na klar.
Haben wir noch Zeit für ein Spiel, Annie?
Ja.
Gut, das dann spielen wir jetzt noch ein Spiel. Wir wollen deine Stimme nochmal hören und vielleicht sogar auf Kölsch.
3, 2, 1 und bitte.
Wir spielen Hörspielstudio mit Hindernissen. Also, wir nehmen jetzt ein neues Hörspiel auf und die Regeln sind ganz einfach. Wir bekommen ein Skript einer Szene aus Bibi und Tina, die Folge der Pferdefasching.
Hat sie bestimmt gehört.
Bibi und Tina hast du wahrscheinlich nicht mehr gehört.
Oder? Ich liebe Bibi und Tina. Ich war Bibi und Tina Ultra.
Wirklich?
Ja, ich liebe einfach auch die Stimme von Dorette Hugo als Tina. Ich liebe sie sehr. Ich finde, die hat eine unglaublich schöne, sympathische Stimme.
Und du sprichst doch auch ab und zu mit,
ja,
oder?
Ja, ich durfte auch schon öfter
dabei
sein. Und
bei Kira auch schon.
Ja, hast da war ich auch schon dabei.
Was hast
Guck mal, so viel sprichst du, dass wir das alles gar nicht in einer Folge unterkriegen.
Ja, wir haben jetzt wirklich, wir haben uns jetzt auch ein bisschen da gerade so ein bisschen verquatscht. Aber das fand ich jetzt, also ich fand es einfach gerade auch wirklich schön. Und du bist ja, was dieses ganze Thema angeht, auch wirklich drin und hast das, glaube ich, jetzt auch für viele Zuhörende ganz, ganz toll erklärt. Aber ganz kurz nochmal zu Bibi und Tina eben und Kira und Bibi. Hast du feste Rollen, die du da sprichst? Darfst du immer mal wiederkommen? Und warum ist man so dankbar, wenn man bei solch tollen Reihen mitsprechen darf?
Es ist natürlich ein absoluter Kindheitstraum, der dann da in Erfüllung geht. Und das ist natürlich auch noch eine ganz andere Art aufzunehmen. Die Uhren ticken etwas langsamer und man trifft sich gemeinsam und vor Corona, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber war es auch immer so, man kommt dann an und es gibt Schnittchen und man quatscht mal und es gibt einen schönen Kaffee und dann geht man gemeinsam ins Studio, hat seine ganzen vielen Blätter in der Hand und muss aufpassen, dass man nicht raschelt und so, wirklich noch so, weil das eben nicht geixt wird, sondern die Szenen immer so weit wie es geht, zusammen aufgenommen werden.
Was heißt geixt?
Was ist das?
Geixt.
Ihr
wisst das, ne? Dass mehrere Sachen zusammengelegt werden. Also, dass sozusagen der eine Teil des Dialogs alleine aufgenommen wird und geixt ist sozusagen dann das Wort fürs Zusammenschneiden, Zusammenlegen. Und das passiert da eben nicht. Das heißt, das Schöne war, als ich dann bei Bibi und Tina oder bei Bibi dabei sein durfte, waren dann auch alle mit im Studio. Und das ist natürlich spaßig. Da wird viel gelacht. Das ist schön. Und ich war jetzt schon echt öfter dabei. Ich weiß nicht, ob ich sogar auch schon mal bei Benjamin Blümchen dabei war. Auf jeden Fall bei einigen Bibi und Tina-Folgen und bei Bibi auch mal. Und da war ich am Anfang immer, also es war alles so in den letzten 10 Jahren, ein kleiner Junge. Und dann habe ich vor, glaube ich, 2 Jahren oder so, habe ich gesagt, als ich rausgegangen bin, ich würde auch gerne mal ein bisschen eine ältere Frau, eine Frau sprechen, die ein bisschen näher an meinem Alter dran ist. Also nicht eine ältere Frau, aber vielleicht nicht 11 Jahre alt sein. Das fände ich schon schön. Aber so habe ich es einfach ganz nett gesagt. Und prompt war ich bei Kira auf einmal eine Teenagerin und habe mich total gefreut, weil wir eine ganz schöne Geschichte aufgenommen haben.
Voll.
Wo so Mädels auf dem Hausboot vorbeikommen und da war ich eben eine ganz coole, freche, taffe und das war schön.
Gemeinsam mit Jill Böttcher als Regisseurin.
Ganz genau.
Toll. Ja, also jetzt dürfen wir jedenfalls diese tolle Szene lesen. Es gibt aber eine Besonderheit. Wir wollen das alles in ein anderes Setting überführen. Und da du ja Dialekte nicht so gerne machst, aber
muss ich das machen?
Naja, nicht deswegen, aber dem kölschen Dialekt bist du ja gewachsen.
Rheinisch, ja.
Oder rheinisch. Deswegen werden wir das Ganze nun in Kölsch wie eine Büttenrede vortragen. Wir haben auch einen Ton.
Oh. Und wer spricht wen?
Das ist ein sehr langer Tusch, ne, Annie?
Das ist ein sehr langer
Tusch. Was ist mit dir los?
Nee, ich denke gerade so, wie klingt denn eine Büttenrede? Also du weißt ja, ich komme von Rügen. Ich war noch nie auf einem Karneval. Ich habe das noch nie gesehen.
Auf einem Karneval.
Wie nennt man das denn?
Beim Karneval.
Beim Karneval war ich noch nie drin.
Auf einem Karneval drauf, ja.
Nee, was muss man denn beachten bei einer Büttenrede? Ist das besonders stark? Ist das... So stelle ich mir
belastend
das vor.
Belastend ist es. Belastend würde ich dann
schöner
Definition erstmal belasten.
Ja.
Pass auf, also es ist immer pointiert.
Pass
es sind ja eigentlich klassische One-Liner und dann kommt immer ein Tusch. Ne? Also es ist immer so, ha, 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 so müssen wir das machen. So wahrscheinlich so ein bisschen lamiriert, gibt's das? Lamentiert. Lamentieren.
Ja. Oh, lamiriert ist aber auch schön.
Gibt's auch, heißt aber, glaube ich, was ganz anderes, einfach, als ich sagen wollte.
Also, es gibt Tina, es gibt Graf Falco von Falkenstein und Alex.
So, wer möchte denn wen sprechen?
Ich nehme die mit am wenigsten Text.
Wer ist das? Ich möchte auch nicht so viel Text.
Warte mal, stopp hier, halt.
Na,
also, ich würde sagen, Jochen, du bist der Graf.
Okay.
Das ist ja ganz klar.
Vielen Dank, was auch immer das bedeutet. Dann bist du aber Tina.
Ich?
Ja.
Okay.
Ich. Und du bist Alex, der kleine, süße Alex.
Ja, okay.
Und wir können ja dann mal gucken, wo der Tusch passt. Und ansonsten lassen wir ihn weg.
Ich kann auch Alex sein, wenn du lieber Tina sein willst.
Nein, du bist Tina.
Okay. Weil ich hier schon sehe, Maharaja-Brüderschaft und
so.
Ach so, das hast du noch gar nicht gesehen. Hey, ich trinke mit Maharaja-Brüderschaft.
Sagt Tina aber auch.
Das ja, du schaffst das schon.
Okay.
Nicht, dass du das Wort Maharaja nicht sagen kannst, das meinte ich nicht. Ich meinte nur, dass das du so typisch Kölsch Quatsch ist.
Das werden wir gleich sehen, ob ich das Wort überhaupt aussprechen kann.
Ach, der hat das Pferd, heißt Maharaja von Alex.
Ja.
Ich erinnere mich.
Hahaha, köstlich, einfach köstlich.
Sie finden die Idee gut, Herr Graf.
Da bist du Witz seit langem. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich, ein gelungener Scherz, nicht wahr, Alexander?
Ich trinke mit Maharaja. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich mache trotzdem.
Maharaja.
Ich trinke. Sie hast noch gesagt, ich kann es. Ich trinke mit Maharaja Brüderschaft und du forderst, ich kann das nicht kölsch, ich leg's normal. Und du forderst Kleopatra zum Tanz auf. Hehehe, total bescheuert.
Nicht diese Ausdrücke, Alexander. Und du, Tina, verrätst mir sicherlich den Grund deines Besuches. Solltest du mir etwas von deiner Mutter ausrichten?
Ja, schöne Grüße und die Einladung zu unserem Pferdefasching. Für Sie, Herr Graf, für Alex, Kleopatra und Maharaja.
Wie? Du meinst das wirklich ernst?
Ja, sicher.
Also kein Witz. Nun, Sohn, was sagst du zu dieser originellen Einladung?
Mega stark, Vater. Der absolute Überknaller. Ich kann wirklich, Leute.
Du klingst einfach original wie Hausmeister Krause.
Das
kann ich
dir.
Nee,
wirklich, du klingst wirklich wie Hausmeister Krause.
Überknaller?
Wie mal.
Ja, das scheint mir eine durchaus zutreffende Beschreibung zu sein.
Dann sagen Sie zu.
Verpassen möchte ich das auf keinen Fall. Pferdefasching, haha, verrückt. Es ist sicherlich ein wunderbares Jähenstück zu unserem gräflichen Faschingsball.
Aber Sie müssen sich kostümieren und Ihre Pferde auch.
Gott, ich krieg erstmal Köln-Verbot nach dieser Geschichte.
Wirklich.
Kann mich da nie wieder blicken
Maharaja
lassen.
Maharaja... wird herausgeputzt wie bei einer Siegesparade. Und ich kann dann auch mal mein Alexander-Kostüm anziehen.
Halt, halt, halt. Wie ich das Wetter einschätze, wirst du dir in diesem kurzen Kittel den Allerwertesten abfrieren und am nächsten Tag mit einer ausgewachsenen Erkältung im Bett liegen.
Stimmt, naja, mir wird schon was einfallen.
Wenn nicht, kann Bibi die Kostüme hexen. Für uns macht sie es auch.
Wir werden wohl einige passable Ideen selber zustande bringen, nicht wahr, mein Sohn?
Na klar, Vater.
Also,
so sprichst du.
Abgemacht. Sag deiner Mutter, wir nehmen die Einladung mit Dank an.
Das ist wirklich der Ultra-Cringe. Aber
es ist immer der Ultra-Cringe.
Aber du machst das gut.
Scheint es einen so beliebt. Nee,
du embraced es einfach.
Ja, du embraced es, genau das.
Ja, I'm a Ghost.
Aber,
ich weiß auch nicht, ob Tom Gerhardt da jetzt wirklich so, ja, der Beste.
Tom Gerhardt
ist eigentlich ein guter Kerl, habe ich gehört.
Von meinem Vater.
Ja, dann ist doch gut. Dann kannst du ihm
ich glaube, wir haben nichts dagegen,
gut,
dass wir
dann
das
ist
gemacht
es schön.
Haben.
Es ist immer ein bisschen cringe, es ist aber offensichtlich so ein beliebtes Spiel, auf das wir viel positive Rückmeldungen bekommen, sonst würden wir es nicht irgendwie in jeder zweiten Folge
alles
spielen.
Gut. Ne? Alles gut.
Ja. Das ist auch schon das Ende.
Das ist das Ende.
Du kommst da gerade nicht mehr raus. Nee,
wir
verabschieden uns angefangen
mit hochrotem Kopf und leichtem Grinch.
Das ist das Ende. Und jetzt haben wir noch. Oh, jetzt habe ich es aber. Jetzt vom Zuhören.
Jetzt bist du da.
Jetzt bin ich drin.
Ich sage dir.
Also, Mädchen.
Liebe Leute.
Wir haben einen Rekorderclub gegründet, wenn das überhaupt so geht. Also, wir haben einen Rekorderclub gegründet. Und jeder Gast, der bei uns ist, den bitten wir daran teilzunehmen oder Teil des Rekorderclubs zu werden. Und wir sind so eine Gang, so wie man früher halt eine Bande war. Mhm. Und jeder Gast kann eine Position bei uns bekleiden. Und man kann sich aussuchen, wer bzw. was man sein will und welche Aufgabe man übernehmen möchte. Zum Beispiel Bettina Rust ist unsere Charadebeauftragte. Ui. Max von Thun hat neulich gesagt, er will Schatzmeister der Liebe sein.
Mhm. Ich habe so viele Ideen bei Maxi einfach. Ja. Also A, finde ich, müsste sie eigentlich auch, wenn ich jetzt oberflächlich sein sollte, die Nagelbeauftragte sein, weil sie einfach die geilsten Nägel hat. Also richtig schön, bunt und glitzernd und einfach doll.
Maniküre, Maxi, so.
Die Maniküre, Maxi.
Nee, wirklich wunderschöne Nägel.
Danke, das sind auch meine echten. Ist das nicht
wirklich?
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, da hat die Geo drauf.
Ja, da hat sie so ein härter, so eine Nagelbase habe ich drauf. Aber
wirklich? Das sind deine?
Die gezüchtet. Es sind auch meine Mental Health Nails, muss ich sagen. Weil ich immer, wenn ich so ein bisschen gestresst bin, dann gucke ich diese Nägel an und es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl.
Mega gut. Also
so
mir auch.
Ich runter,
bin
ja?
zwar nicht gestresst, aber...
Wenn Jochen und ich gestresst sind, würden wir gerne in Zukunft
deine
immer
Nägel
auf deine Nägel gucken.
Nee, wir müssen nachher ein Bild machen, wo sie schön...
Also Nagelbeauftragte, das ist, finde ich, eigentlich schon eine gute Idee.
Und könnte man auch, also ich meine, tagsüber Nagelbeauftragte wäre ja was anderes als abends Nagelbeauftragte zu sein.
Ja, das möchte ich lieber vermeiden, diese Position.
Das möchte ich nicht.
Das möchte ich weitergeben.
Welche Position jetzt?
Die nächtliche.
Ja, okay.
Ich nehme Schlaf sehr ernst.
Ja.
Ich schlafe gerne.
Aber Nagelbeauftragte finde ich mega.
Ich kann
immer so an
Tipps geben.
Tipps.
Nee, Tipps bei Nägeln ist auch gut. Tipps.
Lebenstipps kann ich auch, ja. Kann ich
aber
auch.
Dann Maniküre und Lebenstipps. Also beides in einem. Mhm. Ist doch auch immer so ein bisschen, wenn man bei der
Die Mani Maxi als Lebenstippse. Oder wie man ich schwer sind nicht.
Was?
Es war schön. Es war cringe. Es war
von
alles.
Allem etwas.
Es war von allem etwas dabei.
Und auch viel Aufklärung. Kommt.
Auch das.
Ernsthaftigkeit, Unterhaltung, das war sehr, sehr schön. Wenn euch diese Folge, Maxi, das ist der Moment, wo du gesagt hast, dass es hier sehr schön war, genauso gut gefallen hat wie Maxi.
Oh, das war so schön hier.
Dankeschön. Dann gebt uns doch bitte auf allen Plattformen, wo man uns hören kann, mindestens 5 Sterne. Lasst einen tollen Kommentar da. Wenn ihr nur was Schlechtes zu sagen habt, dann besprecht das doch bitte mit irgendjemandem anderen, aber nicht mit uns. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Abenteuer.
Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.
Schlaft gut.